Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Unsere heutige Wissenschaftsecke widmet sich wieder einmal unter verschiedenen Aspekten dem Klimawandel. Die erste Nachricht, die ich herausgesucht habe, stammt vom Ende Juli des Jahres und betrifft gar nicht unmittelbar den Klimawandel, sondern die Fähigkeit der Natur, genauer gesagt die Fähigkeit der Wälder, einen Teil des klimaschädlichen Kohlendioxids aus der Atmosphäre aufzunehmen und somit dem Klimawandel entgegenzuwirken. Wälder nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf, das sie für ihren Stoffwechsel einsetzen und in Biomasse verwandeln. Gesunde und wachsende Waldbestände wirken daher als Kohlenstoffsenke, die das klimaschädliche CO2 aus der Atmosphäre langfristig speichern. Wälder sind in der EU sogar die stärkste natürliche Kohlenstoffsenke der Landoberfläche. Wälder bedecken etwa 40% der EU-Landoberfläche. Sie haben zwischen 1990 und 2022 etwa 10% der vom Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen des Kontinents aufgenommen. In den Jahren von 1950 bis 2020 hatten die EU-Wälder ihre Biomasse auf diesem Weg mehr als verdoppelt und damit ihre Funktion als Kohlenstoffsenke etwa verdreifacht. Die Gründe für diese Entwicklung lagen unter anderem in der Aufforstung nach den Kriegsjahren, der verbesserten Waldbewirtschaftung, neuen Energieträgern anstelle von Holz und dem verstärkten Stickstoffeintrag. Wie jetzt Berechnungen mehrjähriger Kohlenstoffbudgets durch ein internationales Forscherteam in einer Nature-Studie gezeigt haben, wird die Kohlenstoffdioxidaufnahme der Wälder jedoch zunehmend schwächer. Die durchschnittliche Kohlenstoffsenke sank ihrerseits von 2020 bis 2022 um etwa 27% gegenüber dem Durchschnittswert der Jahre 2010 bis 2014. Dies besagt die von der Europäischen Umweltagentur im Jahr 2024 veröffentlichte EU-Treibhausgasinventur. Die neuen Werte für 2025 zeichnen ein noch düstereres Bild mit einem noch stärkeren Rückgang der Senke. Wenn sich der Trend fortsetzt, wird die EU ihr Ziel verfehlen, bis 2030 zusätzlich 42 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einzusparen, verglichen mit dem Durchschnittswert für den Zeitraum 2018 bis 2020. Dieser Rückgang der Kohlenstoffaufnahme hat mehrere Ursachen. Die Holzernte hat wieder zugenommen und der Klimawandel führt zu häufigeren Hitzewellen und Dürren, wodurch das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt wird. So verringerte sich die Biomasse der Bäume und damit deren Kapazität, Kohlenstoffdioxid aufzunehmen. Durch den Klimawandel werden außerdem sporadische Bedrohungen der Wälder durch Insektenbefall, Stürme, Baumsterben und Waldbrände immer häufiger und auch stärker. Es kommt hinzu, dass die EU-Wälder wenig widerstandsfähig sind. Denn etwa 30% bestehen aus Monokulturen, die anfälliger sind gegenüber klimatischen Einflüssen und Schädlingen. An der Studie maßgeblich beteiligt war auch das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena mit seinem Leiter Professor Dr. Markus Reichstein. Er hat die Entwicklung wie folgt kommentiert, ich zitiere ihn. Unsere Forschung warnt seit der Hitzewelle 2003 vor diesen Auswirkungen des Klimawandels und der Klimaextreme. Jetzt bestätigt sich, sie beeinträchtigen die Ökosysteme nicht nur kurzfristig, sondern schwächen langfristig die Kohlenstoffaufnahme unserer Wälder. Zitat Ende. Und diese Entwicklung ist, man möchte fast sagen natürlich, nicht auf Europa beschränkt. Eine Schwächung der Kohlenstoffaufnahme tritt auch in anderen Ländern weltweit auf, wie am Max-Planck-Institut zum Beispiel für die tropischen Wälder im Amazonas erforscht wird. Was ist nach Auffassung der Wissenschaftler zu tun? Die Antwort darauf bezieht sich auf mehrere Ebenen. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, eine Bewirtschaftung der Wälder, die sie widerstandsfähiger macht gegenüber künftigen Klimabedingungen und Wetterextremen, sowie eine Anpassung der Holzerntepraktiken. Zusätzlich benötigen wir eine bessere und zeitnahe Überwachung aller Kohlenstoffspeicher und des Gesundheitszustands unserer Wälder. Diese Messungen sollten zuverlässige Daten liefern, um die notwendigen politischen und praktischen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Kohlenstoffsenken der Wälder und zur größtmöglichen Erhöhung ihrer Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Markus Reichstein rät jedenfalls davon ab, sich allein auf natürliche Kohlenstoffsenken zu verlassen. Seiner Auffassung nach gilt vielmehr, ich zitiere ihn nochmal, wer Emissionen reduziert, wird mehrfach belohnt. Mit weniger Klimaextremen und dadurch auch mit Wäldern, die wieder mehr Kohlenstoff binden können. Zitat Ende. Neben der Forderung für integrierte Maßnahmen präsentiert die Studie einen begleitenden Forschungsfahrplan als Leitfaden für die benötigten politischen Entscheidungen. Wenn zeitnahe Vorschriften mit Anreizen für nachhaltige Praktiken kombiniert werden, kann die EU den Rückgang ihrer Wälder noch umkehren und ihren erwarteten Beitrag zur Klimaneutralität bis 2050 erhalten. Die Originalstudie ist, allerdings nicht kostenfrei, im Internet verfügbar. Die entsprechende Adresse findet ihr auf unserer Homepage. Eine zweite Meldung betrifft eine Folge des Klimawandels und ist überschrieben mit dem Forschungsergebnis: Tropische Vogelpopulationen seit 1980 um ein Drittel reduziert im Vergleich zu einer Welt ohne Klimawandel. Zu diesem Ergebnis kommt eine in Nature Ecology and Evolution veröffentlichte Studie, an der das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIC, die University of Queensland und das Barcelona Supercomputing Center BSC beteiligt waren. Ihr zufolge haben sich die Bestände tropischer Vögel seit 1980 im Vergleich zu einer Welt ohne Klimawandel um rund ein Drittel verringert, nämlich um 25-38%. Hauptautor der Studie ist Maximilian Kotz, Gastwissenschaftler am PIC und Forscher am BSC. Er hat die Ergebnisse wie folgt bewertet, ich zitiere, der Rückgang ist erschütternd. Und er benennt die Gründe, Vögel reagieren besonders empfindlich auf Dehydrierung und Hitzestress. Extreme Hitze führt zu erhöhter Sterblichkeit, geringerer Fruchtbarkeit, verändertem Brutverhalten und einer schlechteren Überlebenschance der Jungvögel. Zitat Ende. Der Studie zufolge sind tropische Vögel heute 10-mal so viel extremer Hitze ausgesetzt wie noch vor 40 Jahren. Von durchschnittlich 3 Tagen extremer Hitze pro Jahr auf 30 Tage. Die Untersuchung verknüpft Beobachtungsdaten mit Modellen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf Vogelpopulationen weltweit nachzuzeichnen, mit Schwerpunkt auf Hitze und Niederschlag. Die stärksten Rückgänge fanden sich in den Tropen. Doch nahezu jede Region verzeichnet Verluste. Dabei hatte die Zunahme extremer Hitze den größten Einfluss auf die Bestandsrückgänge. Zitat: Die steigenden Temperaturen drängen Arten in sehr kurzer Zeit aus den Lebensräumen, für die sie natürlich angepasst sind, fügt Kotz hinzu. Mit ihren Untersuchungsmethoden konnten die Forschenden wohl erstmals auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt trennen von den Auswirkungen direkter menschlicher Einflüsse wie der Abholzung und der Zerstörung von Lebensräumen. Sie konnten so auch zeigen, dass in den tropischen Regionen der niedrigeren Breitengrade die zunehmenden Hitzeextreme bereits einen größeren Einfluss auf den Verlust von Vogelpopulationen haben als eben die Abholzung und die Zerstörung von Lebensräumen. Dies erklärt möglicherweise die jüngsten Beobachtungen in unberührten Regenwäldern im Amazonas und in Panama, wo ohne offensichtlichen Grund große Verluste bei Vogelarten dokumentiert wurden. Maximilian Kotz schließt sein Resümee denn auch mit einer Aussage, der von vielen anderen Wissenschaftlern aus vielen anderen Wissenszweigen sicher uneingeschränkt zugestimmt wird. Zitat: Letztlich sind unsere Emissionen der Kern des Problems. Wir müssen sie so schnell wie möglich senken. Zitat Ende. Auch hier ist die Publikation verfügbar im Internet und die Adresse findet sich auf unserer Homepage. In dieselbe Kerbe, allerdings mit einem etwas anderen, weiter gefassten Fokus, schlägt eine neue Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ein Team um den Geographen Raphael Ganzenmüller hat durch eine Kombination hochauflösender Erdbeobachtungsdaten mit historischen und aktuellen Landnutzungsdaten und maschinellem Lernen eine Abschätzung vorgenommen, welchen Einfluss menschliche Aktivitäten auf den natürlichen Zustand von Ökosystemen haben und welche Folgen das für die Freisetzung von Kohlenstoff in die Atmosphäre hat. In Zahlen ausgedrückt heißt das, der menschliche Einfluss reduziert die natürlichen Kohlenstoffspeicher an Land insgesamt um 24%. Das entspricht 344 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Die Forschenden konnten zudem zeigen, dass der Großteil des Verlusts durch die Ausweitung von Weideland und Ackerland sowie die Bewirtschaftung von Wäldern verursacht wird. Raphael Ganzenmüller hat diese ein wenig unanschaulichen Zahlen durch ein Bild zu verdeutlichen versucht. Ich zitiere ihn: Das Defizit von 344 Milliarden Tonnen Kohlenstoff ist in der Größe vergleichbar mit den weltweiten CO2-Emissionen aus Kohle, Öl und Erdgas der letzten 50 Jahre. Unser Ansatz liefert ein klares Bild, wo und wie Vegetation und Böden degradiert wurden und kann als genereller Indikator für den Zustand von Ökosystemen verwendet werden. Zitat Ende. Die Ergebnisse seien sowohl für politische Entscheidungsträger als auch für die Wissenschaft von Bedeutung. Sie liefern eine wichtige Grundlage bei der Priorisierung von Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen von Kohlenstoffsenken und bieten die Möglichkeit, bestehende Klimamodelle und damit auch deren Prognosen zu verbessern. Auch diese Publikation ist verfügbar und auch hier haben wir die Adresse auf unserer Homepage angegeben. Die vierte Meldung bezieht sich auf ein von der Deutschen Umweltstiftung gefördertes Projekt in Mannheim, der inzwischen angeblich heißesten Stadt Deutschlands. Dort ist Anfang des Monats ein neues Wohnquartier mit dem Namen Aubuckel eröffnet worden, das zu einer Blaupause für andere Kommunen werden könnte. Dieses Projekt beschreibt, wie nämlich Städte und Kommunen umgestaltet werden müssen, um mit den Folgen der Klimakrise klarzukommen und kostbares Wasser durch Wiederverwendung zu sparen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat das mehrjährige Aubuckel-Projekt Resource Mannheim gefördert. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde sagt dazu, ich zitiere: Temperaturanstieg und dadurch Dürre, Hitze, Grundwasserstress, aber auch Starkregen und Überschwemmungen zwingen bei städtischen Planungen zum radikalen Umdenken. Mehr Brauchwasser statt Frischwassernutzung muss die Devise sein. Zitat Ende. Aubuckel zeigt, dass das funktionieren kann. Das Prinzip, Regenwasser nicht verschwenden und sich zunutze machen und zudem das anfallende Grauwasser effizienter als bislang verwenden. Das benutzte Wasser in den Haushalten, auch Brauch- oder Grauwasser genannt, stammt etwa aus Duschen, Handwaschbecken und Waschmaschinen, wird gesammelt, anschließend per Ultrafiltrationsanlage gereinigt und fließt dann größtenteils zurück in die Haushalte. etwa für die WC-Spülung. Es ist aber sogar auch geeignet für den erneuten Einsatz in der Waschmaschine. Herzstück der Bewässerung im Aubuckel-Projekt ist ein Teichsystem, das außer der Erholung vor allem zwei Funktionen erfüllt. Als Speicher von überschüssigem Regenwasser, das zur Bewässerung von Grünanlagen und als Kühlung bei Hitze zum Einsatz kommt, und als Hochwasserschutz. Denn die Anlage ist so konzipiert, dass sie bei einem extremen Starkregenereignis selbst große Wassermassen aufnehmen kann. Zitat: Mannheim ist neben anderen Städten Vorbild für das Konzept. Im Notfall wird auf bestimmten Flächen zu viel Regen aufgesaugt wie ein Schwamm, so DBU-Generalsekretär Bonde. Ein interdisziplinäres Forschungsteam der TU Darmstadt und dessen Kooperationspartner ziehen für das Wasserressourcenmanagement im neuen Mannheimer Wohnquartier ein vielversprechendes Fazit. Demnach kann der Frischwasserbedarf um mehr als 40% gesenkt werden. Generalsekretär Bonde sagt dazu, Zitat, das ist eine hervorragende Marge und muss bundesweit auch in anderen Städten und Kommunen das Ziel sein. Zitat Ende. Das Aubuckel-Wohnquartier am Adolf-Damaschke-Ring in Mannheim umfasst 3 Mehrfamilienhäuser mit fast 120 Wohneinheiten. Der Bau ist zu 40% sozial gefördert. Bonde sagt dazu ein gutes Zeichen. Leuchtturmprojekte wie in Mannheim für wassersensitive Städte der Zukunft müssen für Bürgerinnen und Bürger bezahlbar sein. Zitat Ende. Dass der Handlungsdruck groß ist, legen 2 Meldungen aus jüngster Zeit nahe. So teilte der Deutsche Wetterdienst Anfang des Jahres mit, 2024 sei das bisher wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn regelmäßiger Messungen gewesen, mit entsprechenden Konsequenzen für Städte. Ein Alarmzeichen sandte vor einigen Wochen überdies eine Studie des Instituts für sozialökologische Forschung, ISOE. Demnach schwindet bundesweit das Grundwasser. Mehr als die Hälfte der Landkreise in Deutschland verbraucht mehr Grundwasser, als sich regenerieren kann. Sinken die Pegel, hat das nicht nur gravierende Auswirkungen auf Böden, Ökosysteme und das Klima in Städten und Gemeinden. Fast 90% des Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. Dazu Bonde, Zitat, wir müssen den zu hohen Grundwasserverbrauch erheblich reduzieren. Das Mannheimer Aubuckel-Projekt macht vor, wie das gehen kann, bundesweit. Zitat Ende. Verfügbar ist diese Meldung auf der Homepage der Bundesstiftung Umwelt auf der Adresse www.dbu.de.